Hallo und willkommen zurück bei It's Time for English, dem Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Ich bin Lena und unser Thema heute ist die Kompetenz Lesen. Dazu spreche ich mit unserer Expertin Gisela Ehlers. Gisela Ehlers ist bereits pensioniert, unterrichtet aber auf Wunsch der Elternschaft weiterhin Englisch in den Klassen 2 bis 4. Frau Ehlers hat den Unterricht von verschiedenen Seiten erlebt, nämlich nicht nur als Lehrerin, sondern auch als Seminarleiterin und Landesfachbeauftragte für Englisch in der Grundschule und Sekundarstufe 1 in Schleswig-Holstein. Sie hat in verschiedenen EU-Projekten unter anderem die Storyline-Methode für den Fremdsprachenunterricht untersucht und verbreitet. Für Westermann hat sie verschiedene Englischwerke für die Grundschule und auch für die Sekundarstufe verfasst. Hallo Gisela.
Hallo.
Im Englischunterricht in der Grundschule stehen ja eigentlich eher das Hörverstehen und das Sprechen im Vordergrund. Welche Rolle spielt denn das Lesen überhaupt? Und welche Entwicklungsschritte sollten die Kinder in den ersten Lernjahren bewältigen?
Ja, das sind ja gleich mehrere Fragen. Ich fange mal an zu sagen, was eigentlich das Lesen bedeutet. Es gehört ja, wie das Hören, zu den rezeptiven Skills und soll den Kindern beim Spracherwerb sowohl als unterstützende Dekodierungshilfe als auch beim sinnentnehmenden Lesen kleiner, altersgerechter Texte dienen. Es ist keine Kompetenz, die zum gestaltenden Vorlesen englischer Texte führen soll.
Ja.
Ich möchte die Entwicklungsschritte gern einmal beleuchten und sie durch einige praktische Vorschläge verdeutlichen. Aber vielleicht gestattest du, dass ich etwas aushole, denn ich treffe immer noch Kolleginnen und Kollegen, die ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Kompetenz haben.
Ja, ist ja interessant.
Ja, die sehen sowohl das Lesen als auch das Schreiben als Überforderung für die Kinder an. Denn sie erleben, dass die Kinder nur mühsam und mit vielen Aussprachefehlern kleine Texte vorlesen. Die Lehrkräfte argwöhnen, dass die Kinder dabei gar nicht erfassen, was sie vorlesen und wissen nicht so recht, wie sie damit umgehen sollen. Ein ständiges Korrigieren würde vor die Motivation töten. Also wird das Lesen als störendes Element im sonst so lebhaften und flüssigen Unterricht angesehen.
Oh, das ist einerseits verständlich, aber andererseits auch schade. Viele Kinder haben ja auch große Freude am Lesen in einer fremden Sprache.
Ja, das mag immer noch auf die Anfänge des Englischunterrichts in der Grundschule zurückzuführen sein, die ja eigentlich mit dem Amsterdamer Vertrag der Europäischen Union, ich glaube, es war 1997, eingeleitet wurde.
Ja.
In diesem Vertrag wurde festgeschrieben, dass der Beginn der ersten schulischen Pflicht Fremdsprache in die Primarschule verlegt werden soll. Man empfahl bereits in der Grundschule neben der Muttersprache zwei weitere Sprachen anzubieten, nämlich eine Weltsprache und möglichst die Sprache des Nachbarn. Ziel war es, dass alle EU-Bürger miteinander kommunizieren können und über die Sprache auch fremde Kulturen kennen und respektieren lernen. Diese Forderung wurde jedoch zunächst mit viel Skepsis aufgenommen. Ich erinnere mich noch an meine abendlichen Elterninformationsveranstaltungen damals in meinem Bundesland Schleswig-Holstein. Ich erzähle das ruhig mal so. Also,
ja.
Wenn ich da abends ankam, habe ich also ganz deutlich schon gemerkt, einige Eltern waren froher Erwartung. Das waren die 50%, die sich freuten, dass wir diese Veränderung in der Grundschule vornehmen wollten. Und der andere Teil der Elternschaft sah darin von Anfang an eine Überforderung ihrer Kinder.
Oh.
Und da war mal ein besorgter Vater, das war so nett, das habe ich mir immer gemerkt, der von den Schwierigkeiten seines Sohnes im Fach Deutsch erzählte. Der dann nämlich befürchtete, dass dieser dann bestimmt vollends durcheinander käme. Und er meinte dann so, wie soll das in so einen kleinen Kopf alles reinpassen?
Oh je.
Ja, aber die Forderung der EU nach diesem frühen Beginn des Fremdsprachenlernens wurde durch die Erkenntnisse der Spracherwerbsforschung damals gestützt. Und es waren die Forschungen von Professor Manfred Pienemann und Professor Henning Wode, die nahelegten, so früh wie möglich anzufangen, da die Entwicklung des Gehirns und der Hörorgane aus wissenschaftlicher Sicht für einen möglichst frühen Beginn spräche.
Mhm.
Beide favorisierten übrigens einen bilingualen Sach-Fachunterricht. Aber, na, An flächendeckenden bilingualen Unterricht war überhaupt nicht zu denken. Ausgebildete Englischlehrer für die Grundschule gab es noch gar nicht, sodass sich mehr und mehr herauskristallisierte, im Sinne des europäischen Ziels, einen auf die mündliche Kommunikation fokussierten, altersgemäßen Unterricht aufzubauen. Daran sieht man also, das Lesen war gar nicht so ins Auge gefasst worden.
Mhm.
Naja, und diese ersten Jahre der Erprobung waren dann wohl der Grund für die Vorsicht, die man gegenüber der Lesekompetenz als auch gegenüber dem Schreiben walten ließ. Und schließlich hat sich folgende Rangordnung erhalten. Hörverstehen und Sprechen werden bis heute als die vorrangig zu entwickelnden Kompetenzen angesehen und erhalten im Unterricht entsprechend viel Raum. So findet man dann auch in Lehrplänen Formulierungen wie, ich glaube, das habe ich aus dem niedersächsischen Plan hier rausgeholt, der Unterricht ist geprägt durch den Vorrang des mündlichen Sprachhandelns, und jetzt kommt's, unter Nutzung der lernunterstützenden Wirkung der Schrift bzw. des Lesens und Schreibens. Heute, im Jahr 2025, und nach vielen Jahren Erfahrung wissen wir mittlerweile, dass die rezeptive Kompetenz des Leseverstehens für viele Kinder eine hilfreiche Brücke auf dem Weg zur fremdsprachlichen Kommunikation darstellt.
Ja.
Das Schriftbild bleibt nämlich im Gegensatz zum gesprochenen Text, dem Klangbild, auf dem Papier erhalten. Und so kann es als optische Stütze zur Dekodierung und Erinnerung zur Verfügung stehen.
Nachvollziehbar.
Ja. Selbstverständlich sollte in unserem Unterricht stets zunächst das Klangbild angeboten und gefestigt sein, ehe dann das Schriftbild angeboten wird. Aber die alte Regel, immer diesen Weg beizubehalten, ja sogar in einer Einführungsstunde neuer Wort- und Strukturenschätze nur mit dem Hörversprechen, Stehen und Sprechen zu arbeiten, halte ich echt für überholt.
Mhm.
Haben die Kinder nämlich einen gewissen Schatz an Sprachmitteln erlernt, kann man zum Beispiel bei der Einführung neuer Vokabeln gern zunächst das Klangbild mit der Bedeutung trainieren, dann aber bereits im nächsten Schritt das neue Wort oder eine neue Struktur im Schriftbild anbieten. Eine Bestätigung meiner Vorgehensweise erhielt ich übrigens schon 2010, als Frau Professor Jutta Rümertschek, damals Uni Heidelberg, auf einem Landesfachtag in Kiel ihre Forschungsergebnisse vorstellte. Sie hatte nämlich herausgefunden, dass bei der von den Kindern genutzten Aussprache beim Lesen, die sie Invented Reading nannte, keine Gefahr besteht, dass sich diese manifestiert. Die korrekte Aussprache pendelt sich ein, da immer wieder das korrekte Aussprachemodell im Unterricht verwendet wird. Zudem konnte sie uns damals versichern, dass in Tüdelchen Deutsch gelesene englische Wörter und Sätze nicht von Nichtverstehen zeugen.
Ach.
Sie stellt sogar einen ganz besonderen, wichtigen Schritt im Lernprozess dar, denn müssten sich die Lerner nur am Lautbild orientieren, entwickelten sie ein individuelles Invented Spelling. Das ist die andere Seite der Medaille. Ich sage dazu mal ein Beispiel, was ich in ihren Testformularen auch damals gefunden hatte. Nehmen wir mal das englische Wort für Löwe, Lion.
Mhm.
Wenn die Kinder das Schriftbild nie vor Augen geführt worden war, tendierten sie dazu, natürlich sich selber eine Notiz zu machen, die aber so deutsch wie nur irgendetwas aussah, nämlich L-E-I-E-N, Lion.
Ja.
Das kollidiert dann aber, weil von den Gesetzmäßigkeiten der eigenen Muttersprache beeinflusst, mit dem tatsächlichen Schriftbild der englischen Sprache. Aber keine Angst, die Kinder machen sich allmählich vertraut mit den so eigenartig geschriebenen Wörtern der englischen Sprache. Die schaffen das.
Bestimmt, haben wir ja alle.
Ja, wir schauen uns im Unterricht bei neuen Wortschätzen immer mal wieder bewusst einige Wörter an und wundern uns über die Schreibweise. Ein so ein Beispiel, was ich also auch gerne bei Veranstaltungen anderer Art, bei Workshops immer einbringe, ist alles, was sich um einen Buchstaben I dreht. Also wenn wir mal das I als Laut nehmen und finden dann aber in den Wortschätzen das Wörtchen für ich, I, oder white, ja, dann wird das anders gesprochen als das I in give oder live. Und ein langes I hört man bei Wörtern wie tea, eat, ear, ja, und das wird mit ea geschrieben, im Gegensatz zu green und see, was mit Doppel-E geschrieben wird.
Ja, stimmt. Kannst du denn bestimmte Methoden empfehlen, wie die Kinder mit diesen Schwierigkeiten umgehen können?
Ja, also ich kann nur raten, das auch nicht ausufern zu lassen, sondern Kurzübungen einzuschalten. Ich nenne das dann gerne die eine Übung Easy Words, Tricky Words. Dabei lasse ich in kleinen Gruppen Wörter sammeln und die Kinder entscheiden dann in einer Liste an der Tafel, ob sie sagen, das ist für mich ein Easy Word oder das ist ein Tricky Word. Es ist interessant, welche Überlegungen die Kinder anstellen, um sich die Aussprache zu merken. Zudem ist eine solche Übung gleichzeitig natürlich ein Schritt zum selbstständigen Schreiben. Ich ermutige die Kinder immer wieder, dass es zunächst darum geht, die lexikalische Bedeutung zu erkennen und dass eine perfekte englische Aussprache sich nach und nach entwickeln wird.
Mhm.
Um den Kindern die Scheu vom Vorlesen zu nehmen, wiederum achte ich darauf, dass ich die Klasse immer mal wieder mit mir gemeinsam laut mitlesen lasse. Und bei Arbeitsanweisungen wähle ich einzelne Kinder zum Vorlesen aus, bei denen ich beobachtet habe, dass nicht zu viele Korrekturen notwendig sind. Und wenn es dann nachher um individuelle Arbeitsergebnisse geht, die sie gerne vortragen möchten, dann lasse ich sie auf Wunsch auch selbst vorlesen. Aber wenn sie sich nicht so recht trauen, übernehme ich das für die Kinder.
Wir wollten ja noch über die einzelnen Schritte beim Aufbau der Lesekompetenz sprechen. Wie sehen diese aus?
Ja, also wichtig ist schon mal eins, wenn wir uns das ganze europäischen Referenzrahmen ansehen, dann hat man da so eine Globalbeschreibung, die uns wiederum für den Unterricht nicht so wirklich hilft. Aber das war ja die Urbeschreibung. Da steht nämlich, ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, zum Beispiel auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen. Und wenn man das weiß, dass das Ziel ist, dann möchte ich im Grunde hier auch schon mal einlenken und darauf achten, hat ein Kind jetzt stumm gelesen, ohne dass es eine zusätzliche Lautierung dazu bekommen hat als Hilfe? Oder war es wirklich in der Lage, wie hier steht, dass es eben Namen, Wörter, ganz einfache Sätze auch beim stummen Lesen und keiner weiteren Hilfe verstehen kann? Daher ergeben sich verschiedene Stufen. Also ich denke, Stufe 1 ist dann die Arbeit zum Kompetenzaufbau, wenn man einfach Wiedererkennen von Schriftbildern übt. Das sind Wörter und das sind in der Folge drauf dann natürlich auch Satzwendungen. Dabei ist immer das Einhelfen mit dem Klangbild möglich.
Ja.
Das Kind wird ja nicht allein gelassen und das hat ja auch die Forschung ergeben. Die Kinder werden da nicht bei einer falschen Aussprache verbleiben, sondern das ist ihr heutiger Versuch, dieses Wort zu lautieren. Aber es hört das Wort mehrere Male wieder im Unterricht, sodass das also keine Gefahr der Fossilisierung besteht. Bei der Wortschatzarbeit arbeiten wir dann auch gerne mit Realia oder Bildern und ersetzen nach wiederholtem Hören das Klangbild dann mit dem Schriftbild. Es werden vielerlei Übungsmöglichkeiten angeboten, die entweder in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit durchgeführt werden können. Also ich denke da an Read and Match, Read and Circle, Read and Number, oh, auch Read and Mime.
Ja.
Lustig finden ja meine Kinder eine ganz einfache Wortschatzübung, bei der ich etwa 4 bis 5 neue Vokabeln stumm an die Tafel schreibe, sie also nicht lautiere. Und erwarte, dass die entsprechenden Dinge oder Bilder dazu in der richtigen Reihenfolge auf dem Schülertisch abgelegt werden. Da kann man immer nur mal rechts oder links gucken, das ist keine zu großartige Anforderung. Und das Spiel kann man dann auch umdrehen dass man nämlich eben die Bilder aushängt und die Kinder müssen die passenden Wortkärtchen finden. Ja, und wenn das schon mal gelingt, dann komme ich von den Wortkärtchen zu Satzstreifen. Sie nutzen nämlich auch sehr gut bei der mündlichen Kommunikation, aber eben durch die Möglichkeit, dass ich die Satzstreifen als Stütze bei mir habe und immer mal drauf schauen kann, um hinterher in einer Dialogübung auch wirklich alles korrekt wiederzugeben. Ja, das war Stufe 1 eigentlich.
Ja, dann lass uns gleich weitermachen mit Stufe 2.
Die Kinder entwickeln nämlich, und das ist immer so eine heikle Angelegenheit, da merke ich auch, dass einige Kollegen da immer unsicher werden, wenn man sagt, die Kinder entwickeln ein globales Leseverstehen. Und für ein rasches Global-Erlesen starte ich zum Beispiel die Übung Read and Mime mit Befehlen, die ich normalerweise als TPA-Übung, also Total Physical Response-Übung, für den Aufbau des Hörverstehens genutzt habe. Ich schreibe zum Beispiel hochfrequente Anweisungen an die Tafel, so wie Clap your hands, stand up, touch your nose. Die Kinder erkennen über Keywords die sonst nur gehörten Anweisungen wieder und führen sie aus. Aber auch längere Sätze, die zum Beispiel als Leseaufgabe für Bilder oder Kreuzworträtsel in meinem Unterrichtsmaterial zu finden sind, bedeuten keine Überforderung, wenn man ihnen wirklich die Regel an die Hand gibt, keine Bange, du kriegst das hin, wenn du deine Keywords sammelst. Ja. Ich habe hier auch aus dem, was ich öfter bei Veranstaltungen schon ausprobiert hatte, um mal zu hören, wie die Kollegen darauf reagieren. Da ist in einem Rätsel zu dem ein Bild gehört mit einer ganzen Reihe von Läden, also in so einem Shoppingcenter. Da steht der Satz, in my shop you can buy healthy food like apples, bananas or tomatoes.
It's the supermarket.
Ja, genau könnte das sein. Es ist ja jetzt aber auch egal. Es geht mir jetzt darum, dass ich im Grunde den Kindern Mut mache und sage, der Satz ist aber lang, richtig? Jetzt such doch mal raus, was du verstehst. Und Hand aufs Herz. Natürlich wird das Wort healthy ein Stolperstein sein. Vielleicht sogar you can buy healthy food ist vielleicht ein ganzer Stolperstein. Aber was übrig bleibt in dem Satz ist doch apples, bananas or tomatoes. Mhm. Und in dem Moment, diese Abbildung vor Augen, wissen Sie genau, da ist noch ein Buchgeschäft, da ist ein Klamottenladen und da ist ein Sportgeschäft. Also muss ich zu dem Obst und Gemüse mein Kreuz machen. Und über solche kleinen Übungen, die man also auch wirklich bespricht und sagt, wie bist du darauf gekommen, können die Kinder peu à peu sich eben ihre Hilfen in dem Geschriebenen suchen und ein noch detaillierteres Leseverstehen aufbauen. Und das führt dann ja auch zu Stufe 3. Sie verfügen über ein detailliertes Leseverstehen. Um den Schritt dahin zu gehen, bleibe ich gern zunächst in Gruppenaktionen, also im geschützten Raum beim Erproben.
Ja.
Ich schreibe eine erweiterte Anweisung an, zum Beispiel Put a green pencil on your chair. Nun müssen Sie alleine, ich habe es nicht vorgelesen, ein detailliertes Leseverständnis zeigen. Da Sie mit einer Handlung reagieren können, haben Sie die Möglichkeit, sich links und rechts zu orientieren. Und ich bestärke Sie darin, dass Sie mutig sein sollen. Also Sie fangen an und scannen den Satz und filtern heraus. Put, Pencil, Chair, Green vielleicht auch.
Mhm.
Und was dabei rauskommt, macht einfach Spaß, denn Sie haben jetzt die Handlung ausgeführt, die Sie aus diesem Satz erlesen haben. Und das macht einfach Spaß für alle. Und ich habe Sie nicht vorgeführt, da muss keiner lautiert lesen, da muss keiner alleine etwas beweisen, sondern Sie sind in der ganzen Gruppe und können das alles spielerisch eben zeigen, was Sie gelesen haben. Und Sie lieben ja auch Read and Draw zum Stundenanfang oder zum Stundenende. Es ist nicht immer so, dass ich mit einer Sprechübung anfange, sondern manchmal komme ich einfach rein und habe auch so nochmal die Idee, da gehst du mal wieder in das Leseverstehen hinein. Und dann schreibe ich so einen Satz an wie Draw a monster with two heads and three legs. Tja, da gucken sie aber erstmal. Und yes, you can take out a paper, you can take out a pencil, read that sentence and draw a picture. Damit das auch alles reibungslos über die Bühne geht, das ist ja bei vielen dieser Spiele im Englischunterricht so, muss man es einmal gründlich und auch gerne mit deutschen helfenden Sätzen ausprobieren. Also beim ersten Mal bitte ich dann zwei mutige Kinder nach vorn, die vor den Augen der Klasse die Zeichnung anfertigen, um allen zu zeigen, wie man dabei vorgehen kann. Dazu gehen sie Step 1, sie unterstreichen zunächst alle Wörter, die sie entschlüsselt haben. Also Monster, two, heads, will ich hoffen, three, legs, das müsste eigentlich zu machen sein. Und danach haben alle das Prinzip verstanden, weil sie dann nämlich sehen, aha, das, was die Kinder erkannt haben, das wird jetzt von ihnen vorne an der Tafel angezeichnet. Ja, und diese Übung ist eine ganz feine Sache, weil sie sie einfach bestärkt, dass sie auch wieder mal nicht alleine davor sind, sondern dass sie eben über Lesen eine ganz tolle Zeichnung anfertigen können, die dann hinterher rumgereicht wird. Nebenbei arbeite ich übrigens dabei auch an der Kompetenz der Mediation, also dem Dolmetschen von einer in die andere Sprache. Sofern es um das Entschlüsseln von Plakattexten oder Annoncen vom Englischen ins Deutsche geht, handelt es sich ja um angewendetes Leseverstehen.
Mhm.
Naja, zur Abrundung des detaillierten Leseverstehens bespreche ich mit den Kindern alle Hilfen, die man neben dem erlernten Wortschatz nutzen kann. Dazu eignen sich übrigens Bildergeschichten mit kleinen Texten sehr gut. Denn sie sollen in verschiedenen Schritten vorwärts gehen. Sie lesen natürlich die Texte überhaupt nicht zuerst, sondern sie gucken auf die Bilder.
Okay. Klar.
Aber sie gucken natürlich auch auf die Überschrift. Und wenn man sich schon fragt, wie lautet die Überschrift? In the park. Was weiß ich zu dem Thema? Überlegen. Gibt es ein Bild zu diesem Text? Oh ja, da sind ja verschiedene Bilder. Und was kann ich darauf erkennen? Was geschieht da eigentlich? Das unterstützt ja das Auge, was die Handlung dort schon sehen kann, wird ja hinterher in den beschreibenden Sätzen eigentlich wieder gesucht. Ja, und dann natürlich haben sie die Aufgabe, Keywords zu suchen, so wie sie das auch aus dem Hörverstehenstraining auch schon kennen. Und schließlich, das ist also für uns wirklich eine ganz normale Sache mittlerweile, wo einige eben immer staunen und sagen, aber sie haben doch dies oder jenes Lehrwerk, das ist mir ganz egal. Wir erfinden gerne neue Menschen, nämlich sie sollen also in der Lage sein, kleine Freundschaftsbriefchen zu dekodieren. Und da haben sie denn den Auftrag, sie sollen rausgucken, wer ist das, who, when, was passiert da, zu welcher Zeit vielleicht, gibt es dazu einen Hinweis, where, wo spielt das Ganze und what, was machen die denn da? Und diese gemeinsamen Lesetrainings mit den verschiedenen Einzelheiten, die summieren sich wiederum zu einem Erlebnis, das für die Kinder auch hinterher für das Schreiben eine ganz tolle Sache ist, nämlich, dass sie die ausgedachten Personen hinterher auch im Schreibtraining mit einer richtigen kleinen Beschreibung selbstgeschriebener Art, also richtig einem kleinen Text, abschließen können. Insofern greift Lesen und Schreiben ganz stark ineinander.
Spannend, ja. Vielen Dank, Gisela, für den Einblick in das Thema Lesen und die vielen hilfreichen Tipps für den Unterricht. In der nächsten Episode sprechen wir dann über die Kompetenz Schreiben.
Okay.
Das war It's Time for English, der Podcast für Englisch in der Grundschule von Westermann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.